Hallo und herzlich willkommen bei TechNet, From Research to Value. In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die zeigen, wie Forschung auf ganz unterschiedlichen Wegen Wirkung entfalten kann.
Unsere Gäste sind ExpertInnen auf ihrem Gebiet und teilen ihre Perspektiven und Erfahrungen mit uns. Kurz, konkret und praxisnah. Für alle, die den Wissens- und Technologietransfer aktiv mitgestalten wollen.
Unser Ziel? Einblicke geben, inspirieren und Mut machen, eigene Ideen in Richtung Anwendung und Wirkung weiterzudenken. Wir drei sind das Moderationsteam dieses Podcasts und begleiten euch durch die Folgen. Mein Name ist Anna Kirchmeier.
Ich bin Sophie Ecker.
Und ich bin Leo Capari. Schön, dass ihr zuhört.
In dieser Folge widmen wir uns dem Thema Wissenschaftskommunikation. Warum ist es relevant? Was bedeutet es ganz konkret für den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse?
Unser heutiger Gast ist Jana Elena Koch. Einerseits ist sie selbst Wissenschaftlerin, andererseits arbeitet sie im Zentrum für Medienwissen und damit an der Schnittstelle zur Medienwelt. Jana, herzlich willkommen.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Sehr schön, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Jana, magst du uns vielleicht kurz selbst erzählen, in welchen Facetten deiner Arbeit dir Wissenschaftskommunikation begegnet?
Genau, ich bin einerseits selber Wissenschaftlerin, also ich schreibe gerade meine Dissertation und bin auch noch an der Uni tätig, habe da eine Lehrveranstaltung. Da ist Wissenschaftskommunikation immer wieder ein Thema, weil ich halt erkläre, was ich tue, wie ich das tue, warum ich das tue. Und auf der anderen Seite bin ich bei der Mediengruppe Wiener Zeitung am Zentrum für Medienwissen. Und wir haben den Auftrag, Medienkompetenz in Österreich zu stärken. Wir sind ein sehr kleines Team und meine Aufgabe im Team besteht vor allem darin, dass ich Inhalte aufbereite und so verfügbar mache, dass auch Fachfremde die relativ leicht verstehen können. Und ja, das ist eigentlich Wissenschaftskommunikation im klassischen Sinne, würde ich sagen.
Und was fasziniert dich persönlich am Thema Wissenschaftskommunikation?
Ich finde es wahnsinnig spannend, dass man halt Einblicke bekommen kann in ganz, ganz viele unterschiedliche Themenbereiche. Ich bin jetzt keine Elektroingenieurin oder Physikerin oder Sinologin, aber wenn Wissenschaft gut kommuniziert ist, dann bekommt man halt Einblicke in alle möglichen Fachbereiche und kann wirklich viele spannende Dinge lernen. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ich finde es auch ganz faszinierend, wenn es Leute schaffen, komplexe Themen und Dinge, die eigentlich wirklich sehr schwierig sind, so runterzubrechen und zu erklären, dass auch Fachfremde sie verstehen. Das finde ich wirklich cool, weil man da so viele spannende Sachen lernen kann. Und ja, es macht mir sehr viel Spaß.
Und warum denkst du, ist es gerade heute so wichtig, dass Wissen, welches eben in der Forschung erzeugt wird, nicht nur in der entsprechenden Forschungscommunity verbleibt, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit ausstrahlt?
Das ist eine große Frage, da muss ich ein bisschen ausholen. Also zum einen leben wir halt mittlerweile in einer sehr vernetzten Welt. Deswegen glaube ich, dass die meisten Herausforderungen oder Probleme, die uns so begegnen, auch nicht von einzelnen Wissenschaften gelöst werden können. Also wir brauchen vernetzte Lösungsansätze, wir brauchen vernetzte Communities. Und damit die sich vernetzen können, müssen die lernen, ihre Erkenntnisse und ihre Forschungsergebnisse so zu kommunizieren, dass es auch Leute außerhalb von ihrer kleinen Bubble irgendwie verstehen. Das ist, glaube ich, wirklich so der zentralste Punkt. Zweiter Punkt ist, was viele, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, also mein Eindruck, aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass einige WissenschaftlerInnen, die an Universitäten vor allem, aber auch in anderen staatlichen Einrichtungen angestellt sind, die vergessen, dass sie mit Steuergeldern finanziert werden. Und der Staat ist nichts Abstraktes, sondern das sind wir alle. Das heißt, eigentlich wäre es gut, wenn die Leute, die das Ganze finanzieren, auch mitkriegen, was passiert da eigentlich. Also ich persönlich finde das wichtig, dass an die Öffentlichkeit halt dringt, okay, was passiert denn eigentlich mit dem Geld, wofür wird das eingesetzt? Und das heißt konkret, was machen denn die Wissenschaftlerinnen? Woran arbeiten die? Warum ist das wichtig? Was kommt da raus? Vielleicht auch, was funktioniert nicht so gut, aber wieso ist das jetzt trotzdem relevant, dass wir das tun? Und deswegen glaube ich, dass es super wichtig ist, dass eben diese Leute, die dort arbeiten, sprich die WissenschaftlerInnen, auch darüber sprechen und eben auf eine verständliche Art und Weise, damit das eben auch überall ankommt. Und dann sehe ich noch einen dritten Punkt tatsächlich. Und zwar, wir leben in einer Welt, wo ganz, ganz viel sehr, sehr schnell passiert. Ich glaube, das Paradebeispiel im Moment ist KI. Es entwickelt sich wirklich schnell. Es gibt so viele Fortschritte. Und das ist schwierig, da Schritt zu halten. Und das ist auch in anderen Bereichen so, die wir teilweise gar nicht mitkriegen oder die ich jetzt auch nicht alle kenne. Und trotzdem ist es aber was, was uns alle betrifft, also im Berufsleben und im privaten Leben. Und da ist es, glaube ich, gut, wenn man den Leuten erklärt, wie funktionieren diese Dinge, was steht da eigentlich dahinter, was können die nicht. Zum einen ist es wichtig, damit halt irgendwie keine unbegründeten Ängste entstehen oder auch abgebaut werden, aber auch zum anderen nicht die Hoffnungen viel zu groß werden. Also es werden jetzt wahrscheinlich nicht irgendwelche neuen Erfindungen in 2 Jahren alle Klimaprobleme lösen. Das ist, glaube ich, relativ unrealistisch. Gleichzeitig werden wir nicht alle innerhalb von ein paar Monaten durch KI ersetzt. Auch unrealistisch. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir ja begründete Entscheidungen treffen müssen in unterschiedlichen Lebensbereichen. Und da ist es gut, wenn wir uns auf fundiertes Wissen stützen können. Und deswegen glaube ich, ist es super, wenn wir halt WissenschaftlerInnen haben, die uns erklären, okay, das und das sind die neuesten Erkenntnisse. Und das muss auch nicht immer bis ins letzte Detail ausgearbeitet sein. Aber dass man so einen groben Überblick hat, was passiert, was tut sich, was kann als gesichertes Wissen gelten und was ist vielleicht nur eine Hypothese und was ist vielleicht auch einfach nur eine Meinung und kein Wissen.
Lass uns nun mal vielleicht zurückkommen auf diese Fähigkeit, auch in einfacher Sprache zu sprechen. Es ist wahrscheinlich einmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und viele stehen ja auch genau vor dieser Herausforderung, dass sie ihre komplexen Inhalte in zielgruppengerechter Sprache formulieren können und andererseits aber irgendwie auch ihrer wissenschaftlichen Integrität treu bleiben. Also was meine ich mit wissenschaftlicher Integrität? Oft ist es ja so, wenn man in einer gewissen Bubble ist, in einer wissenschaftlichen, dass man sehr, sehr fachspezifische Sprache verwendet, die die Details sehr gut erklären. Und verwendet man dann einfachere Sprache, wirkt es, glaube ich, oft befremdlich für Forscherinnen und Forscher, weil sie auch nicht in diesem Detailgrad kommunizieren können, der möglicherweise auch gar nicht so relevant für die Zielgruppe ist, aber natürlich für sie schon, weil sie sich sehr stark damit auch identifizieren. Welche Formate und Strategien sind deiner Meinung nach bewährt dafür, die Forschung auch wirksam kommunizieren zu können?
Ich fange mal an mit den Formaten und Strategien. Also das eine ist, wir haben vorher von der breiten Öffentlichkeit gesprochen, das funktioniert nicht. Es geht nicht, dass wir alle Menschen erreichen, egal was wir tun, sondern das ist, glaube ich, am wichtigsten, dass wir uns eine bestimmte Zielgruppe überlegen oder vor Augen haben und sagen, okay, ich möchte diese Menschen erreichen und wie schaffe ich das jetzt am besten? Und meiner Erfahrung nach, also ich habe so einerseits quasi diese persönliche Erfahrung aus meiner eigenen Forschung raus und andererseits ein bisschen das Berufliche. Persönlich muss ich sagen, wenn ich andere WissenschaftlerInnen erreichen möchte, dann funktioniert das ganz klassisch über Konferenzen oder irgendwelche Fachpapers. Das hat sich etabliert und das ist momentan auch immer noch, zumindest in meinem Fachbereich Philosophie, an der Tagesordnung. Dann ist es aber auch so, ich habe so einen Mini-Infostand konzipiert, mit dem ich in Museen oder an anderen öffentlichen Plätzen stehe. Das hat einerseits für mich den Vorteil, dass ich Leute suche, die mir Interviews geben und mit mir einfach über ihre Erfahrungen sprechen. Andererseits nutze ich das aber auch, um Leute zu informieren, hey, was mache ich eigentlich? Also was ist mein Thema und was erforsche ich und warum finde ich das wichtig? Und das hat super funktioniert, weil ich gemerkt habe, die Leute sind interessiert. Auch wenn sie vielleicht keine Lust haben, mir ein Interview zu geben, ist voll in Ordnung. Aber sie sind neugierig und sie wollen wissen, was passiert da eigentlich? Und gerade bei Philosophie kann sich fast niemand was drunter vorstellen. Ansonsten gibt es beruflich noch einige Dinge, die wir ausprobiert haben und die unterschiedlich gut funktioniert haben. Also wir erreichen Leute ziemlich gut über Social Media. Da ist halt auch die Frage, wen möchte ich da jetzt erreichen? Wir haben uns überlegt, die Zielgruppe, die wir so im Fokus haben, die finden sich auf Instagram, teilweise auch auf LinkedIn, aber vor allem auf Instagram, teilweise auch auf TikTok. Und da arbeiten wir mit etablierten Medien und also Medienhäusern oder auch einfach Medienschaffenden zusammen. Was ich, glaube ich, auch empfehlen kann, wenn es Leute gibt, die schon eine Plattform haben, die schon eine gewisse Reichweite haben, schauen, ob man kooperieren kann. Das funktioniert ganz gut. Und dann geht es halt viel darum, wie ich kommuniziere, also um den Kommunikationsstil.
Wie ist es mit so Medien wie zum Beispiel TikTok, die sehr, sehr kurze Zeitfenster nur bieten? Rennt man dann in das Problem, dass man komplexe Dinge nur verkürzt darstellen kann? Oder ist genau das die Fähigkeit, die man braucht, um Wissenschaftskommunikation zu machen?
Ich würde sagen beides. Also es geht halt nicht, dass ich eine halbe Stunde lang über mein Thema rede, wenn ich auf TikTok irgendwie ansatzweise auch nur Erfolg haben möchte. Das zwingt mich, mich zu fokussieren. Es ist aber natürlich eine Fähigkeit, die ich lernen kann. Also ich kann natürlich innerhalb von einer Minute oder vielleicht auch von 30 Sekunden erzählen, was ich mache. Dann muss ich mich wirklich reduzieren. Ich kann mich nicht in Details verlieren. Vielleicht erzähle ich nur, was ist eigentlich meine Forschungsfrage und warum interessiert mich das?
Das heißt, du sagst, zielgruppengerechte Sprache ist sehr, sehr wichtig. Man muss die Zuhörerinnen und den Zuhörer abholen, wo die Person sich gerade befindet. Oft weiß man ja nicht genau, was weiß mein Gegenüber. Ist es dann eine gute Strategie, einfach eine Ebene weiter drunter anzusetzen und sich heranzutasten an das Wissen von meinem Gegenüber?
Ja, definitiv. Ich glaube, das hat auch den positiven Effekt, dass Leute, wenn sie das dann doch schon wissen, sich ein bisschen gut fühlen, weil, ah, okay, ich kenne mich aus, ich fühle mich sicherer in diesem Thema und dann kommen die neuen Informationen und ja, dann habe ich das Gefühl eben, ich fühle mich selber ganz gut und ich lerne aber jetzt auch was Neues dazu.
Die Art und Weise, wie Wissenschaft kommuniziert wird, hat sich ja sehr stark verändert. Also von klassischen Medien zu Social Media, wir haben jetzt gerade auch darüber gesprochen. Anna hat TikTok angesprochen. Es gibt auch andere Formate von Fachartikeln. Du hast es vorher gesagt, in der Fachcommunity ist es Usus, dass man hier natürlich über die eigenen Forschungsergebnisse berichtet. Andere Formate wären zum Beispiel Storytelling-Formate. Je nachdem habe ich eine unterschiedliche Reichweite natürlich. Die Frage ist, welche Kriterien kann ich definieren, damit ich auch eine Wirkung erziele? Also ich schätze, wir haben schon einiges jetzt gehört im Gespräch dazu. Ein paar Punkte, einerseits zielgruppengerecht, aber auch andere Aspekte wie auf Augenhöhe zu kommunizieren. Wenn wir das jetzt zusammenfassen wollen würden, welche Kriterien könnte man da zusammenfassen?
Das ist gar nicht so einfach, weil man die Wirkung halt sehr schwer messen kann. Ich kann messen, wie viele Leute ich erreiche oder wie viele Leute das konsumieren, was ich publiziere oder vielleicht auch, wie viele Leute zu meinem Event kommen, aber ich weiß ja nicht, ob das wirklich verfängt. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, sind verschiedene Punkte. Zum einen eben, was du gerade schon angesprochen hast, auf Augenhöhe kommunizieren. Es gibt nicht so viele Leute, die gerne belehrt werden. Die Menschen haben andere Expertisen, das ist gut, wenn man sie auch so behandelt und eben nahbar ist auf eine gewisse Art. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Damit verbunden auch Authentizität. Also Leute merken es, wenn man eigentlich nur sich selber profilieren will oder sich jetzt gut darstellen und es im Prinzip einem selber ein bisschen egal ist, ob man da jetzt gut kommuniziert oder nicht. Deswegen glaube ich, ja, ist es wichtig, dass man authentisch ist. Außerdem, es fällt einem selber auch leichter und macht mehr Spaß zu kommunizieren, wenn man irgendwie einen Modus wählt, der einem selber auch liegt. Und was ich ganz wichtig finde, ist die Relevanz. Man muss den Leuten irgendwie vermitteln, warum ist das jetzt relevant, was ich tue und warum ist das vielleicht auch für sie interessant und betrifft sie vielleicht auch in ihrem persönlichen Leben. Das, glaube ich, ist notwendig, weil wir so wahnsinnig viele Informationen haben, die alle verfügbar sind und ich muss klar machen, warum ist meine Information jetzt interessant und wichtig. Und das muss ich aufzeigen als kommunizierende Person, das kann ich nicht den anderen überlassen, dass sie das selber sich irgendwie ausdenken. Und dann ist auch noch wichtig, dass ich kontinuierlich irgendwie präsent bin. Also Kontinuität ist sicher ein wichtiger Punkt. Wenn wir auf Social Media unterwegs sind, dann sind das einfach die Algorithmen, die strafen das ab, wenn man nicht regelmäßig irgendwas postet und da aktiv ist oder auch keine Kommentare irgendwie hinterlässt oder so. Aber auch wenn ich analog kommuniziere oder Events veranstalte, wenn ich das einmal mache und dann nie wieder, dann gehe ich halt einfach unter. Also ich glaube, so eine gewisse Kontinuität ist das sicherlich förderlich. Und für die WissenschaftlerInnen generell, glaube ich, es ist normal, dass man da auch mal scheitert. Es ist normal, dass was schief geht. Es kann sein, dass es nicht gut ankommt. Also einfach viel Mut und keine Angst davor, dass Dinge auch nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat.
Du hast vorhin erzählt, du hast einen Mini-Infostand gehabt oder hast ihn noch nach wie vor. Jetzt würde mich interessieren, wie hast du denn da die Relevanz dargestellt für diejenigen, die dich am Infostand besucht haben? Inwieweit dein Forschungsgebiet relevant ist für diejenigen, die sich heute interessiert haben dafür?
Ja, ich glaube, das ist in meinem Bereich relativ einfach, tatsächlich. Ich arbeite zum Thema Technikstress, also Stress, der durch digitale Technologien ausgelöst wird. Da finden sich sehr viele Leute sowieso wieder, weil sie sagen, ah ja, das kenne ich, boah, wenn der Drucker nicht funktioniert, ganz schlimm. Oder auch dieses Social Media, ständig kommen Nachrichten und dann muss ich da reagieren und das finde ich so stressig. Also es ist schon was, was die Leute direkt abholt. Und manchmal kommen aber auch Menschen, die sagen, hey, was soll das sein? Kenne ich nicht, habe ich nicht. Und dann fange ich an, ein bisschen zu erklären. Sage so, ach ja, kennen Sie vielleicht diese Situation? Haben Sie das vielleicht auch, dass Sie E-Mails bekommen im Urlaub und eigentlich wollen Sie aber abschalten und dann geht das nicht. Und da können sich die meisten entweder selber wiederfinden oder sie sagen, ach ja, nein, mir geht's gut damit, aber meine Frau, wenn Sie wüssten. Also das ist tatsächlich gar nicht so schwierig. Und ich glaube, was den Unterschied macht, ist, dass ich da stehe. Also ich habe eine Tischstaffelei, die ich dann auf so, normalerweise, wenn ich das zur Verfügung gestellt bekomme, so einen Stehtisch, da stelle ich das einfach drauf und das sind dann ein kleines Plakat, wo einfach draufsteht, Forschungsprojekt zum Thema Technikstress. Reden Sie mit mir oder informieren Sie sich online mit so einem QR-Code. Und es macht einen Unterschied, wenn ich dort stehe und die Leute halt schauen können, mich anquatschen können, irgendwas kommentieren können und dann kommt man gleich ins Gespräch und sie müssen nichts machen. Sie sind eh da, ich bin eh da und dann läuft das.
Wir haben jetzt sehr viel über die Kommunikationskomponente von Wissenschaftskommunikation gesprochen. Vielleicht wollen wir über die wissenschaftliche Komponente von Wissenschaftskommunikation auch noch sprechen. Was gibt es da für neue Erkenntnisse und gibt es da irgendwelche Bücher, wo sich unsere Zuhörerinnen weiter informieren können?
Was ich tatsächlich empfehlen kann, ist Wissenschaft im Dialog. Die widmen sich aktiv Wissenschaftskommunikation und da haben sie eine Sammlung an Formaten, dass man einfach mal so ein bisschen schauen kann, was gibt es eigentlich, was passt vielleicht für mich. Die bieten auch eine Spring School an, wo man sich fortbilden kann. Das glaube ich auch ganz cool. Die sind allerdings kostenpflichtig. Und ich habe mir jetzt einen Überblicksartikel einfach durchgelesen. Das ist schon ein Team aus 3 NachwuchswissenschaftlerInnen, die zusammengetragen haben, was gibt es denn eigentlich so an Studien, und das fand ich ganz praktisch. Und da war ein großer Punkt, dass viele WissenschaftlerInnen angeben, naja, sie haben keine Zeit, Wissenschaftskommunikation zu betreiben und ja, teilweise auch so ein bisschen, naja, es wird halt nicht belohnt, also es wird karrieretechnisch nicht belohnt, deswegen tritt das in den Hintergrund. Und einige sagen auch, na, sie haben irgendwie das Gefühl, sie haben nicht die notwendigen Fähigkeiten. Das sind so die großen Punkte.
Danke für diese Empfehlungen. Wir werden die Links in die Shownotes reinpacken. Wir haben auch schon im Vorgespräch gemerkt, das Thema Wissenschaftskommunikation liegt dir wirklich sehr, sehr am Herzen. Wir könnten uns stundenlang darüber unterhalten. Wir könnten wahrscheinlich einen ganzen Podcast darüber machen. Leider müssen wir langsam zu einem Ende kommen. Gibt es von deiner Seite noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen auf den Weg geben möchtest?
Tatsächlich ist mir noch was eingefallen, was ich wichtig finde. Und zwar, ich habe manchmal den Eindruck, dass viele von uns glauben, wenn wir Wissenschaft oder auch andere Inhalte kommunizieren, dann ist das nur was wert, wenn wir Tausende von Menschen erreichen. Das sehe ich nicht so. Manchmal reicht es auch, wenn wir einfach nur 10 Leute erreichen und dann hat das auch einen Impact. Genau, in diesem Sinne kann ich nur alle ermutigen, es einfach mal auszuprobieren. Also macht wahnsinnig viel Spaß und wenn 3 Leute was lernen, haben 3 Leute was gelernt. Das ist ja auch was wert.
Perfekt, vielen herzlichen Dank, Jan. Ich glaube, das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das nochmal zu sagen, dass es nicht darum geht, wie viele Millionen, Tausende Menschen man erreicht, sondern dass auch jede einzelne Person, die man erreicht, zählt. Herzlichen Dank nochmal, dass du hier bei uns warst und wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Ja, danke euch, dass ich da sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Bevor wir schließen, lass uns noch mal kurz drüber sprechen, was aus dieser Folge hängen bleibt und was unsere Hörerinnen und Hörer in der nächsten Folge erwartet. Leo, was hast du besonders spannend gefunden?
Besonders spannend habe ich die Tatsache gefunden, dass Wissenschaftskommunikation eine echte Übersetzungsleistung ist. Das heißt, Forschende sind nicht nur Expertinnen in ihrem Fach, sondern sie sind auch Dolmetscherinnen, wenn es darum geht, komplexe Inhalte verständlich zu machen. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass Relevanz oft dann entsteht, wenn Forschung direkt an unseren Alltagserfahrungen andockt, so wie Jana das auch in ihrem Technikstestprojekt gezeigt hat. Das macht Wissenschaft nicht nur verständlich, sondern es macht es auch persönlich und greifbar.
Und wir haben auch gehört, warum Forscherinnen und Forscher oft Schwierigkeiten haben, sich mit diesem Thema Wissenschaftskommunikation zu beschäftigen. Einerseits fehlt ihnen oft die Zeit, andererseits gibt es wenig Anerkennung und natürlich fehlen auch oft die nötigen Fähigkeiten dazu. Das muss sich ändern und wir wollen genau da einen Beitrag leisten. Einerseits mit unserem Podcast und andererseits mit unserer Arbeit im Technologietransfer.
In den Shownotes findet ihr wie immer alle Links, Infos und Materialien zur Folge und zu unserer heutigen Expertin Jana Koch. Schaut auch gerne auf ihre persönliche Website vorbei und auf die Website des Zentrums für Medienwissen und informiert euch zu den Themen Medienkompetenz und Wissenschaftskommunikation.
In unserer nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Citizen Science, also wie man Menschen und die Gesellschaft in die Forschung einbinden kann. Hört rein!
Dieser Podcast ist eine Produktion von TechNet Equity, der Technologiefinanzierungsgesellschaft des Landes Niederösterreich. Mastering, Schnitt und Beratung, Content Agentur Austria.